Moin, bevor es losgeht, die Suche nach U96, das letzte Geheimnis, ist eine Podcast-Produktion von NWZ Online. Das hier ist die erste von 6 Episoden. Neue Folgen kommen ab jetzt immer am Freitag, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann könnt ihr mit einem Online-Abo der Nordwestzeitung auch jetzt schon alle Folgen hören. Klickt dafür einfach auf nwzonline.de/u96. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los.
Es wäre der absolute Wahnsinn, wenn das diese Stelle ist, wo wirklich U96 liegt. Da bin ich jetzt. Und wenn das stimmen sollte und sich das in der Recherche herausstellt, würde es die ganze Geschichtsschreibung auf den Kopf stellen.
Der Begriff Mythos wird in den Medien oft inflationär verwendet, um etwas besonders faszinierend, geheimnisvoll oder auch legendär darzustellen. Es soll Geschichten oder einen Sachverhalt dramatischer und interessanter erscheinen lassen, als er tatsächlich ist. Dabei gibt es einige wirklich große Mythen der Weltgeschichte. Ihr habt zum Beispiel sicher schon von Atlantis gehört. Die Legende besagt, dass es ein Inselreich gab, das vor Tausenden von Jahren im Atlantischen Ozean existierte. Es wird als fortschrittliche Zivilisation beschrieben, mit erstaunlicher Technologie und unglaublichem Wissen. Doch durch seine Gier und Arroganz gegenüber den Göttern sei Atlantis bestraft worden. Warnungen wurden ignoriert und schließlich soll es durch ein gewaltiges Naturereignis zerstört worden sein. Die Insel gilt als versunken und für immer verloren. Ob Atlantis tatsächlich existiert hat, ist ein Rätsel. Forscher und Archäologen versuchen bis heute, Atlantis zu finden. Bisher gab es aber noch keine konkreten Beweise für seine Existenz. Aber aus genau solchen Legenden wird irgendwann ein Mythos, dessen Geschichte immer und immer weiter erzählt wird. Die Erzählungen beflügeln die Fantasie der Menschen. Immer wieder machen sich Menschen dann auf, um diesen Mythen auf den Grund zu gehen, danach zu forschen, angetrieben von dem Willen, Beweise dafür zu liefern und aus einer Legende Wahrheit werden zu lassen. Mein Name ist Julian Reusch, ich bin Journalist und in diesem Podcast gehe ich einen Mythos nach. Ich suche hier aber nicht nach Atlantis, ich begebe mich auf die Suche nach dem legendärsten U-Boot der deutschen Geschichte. Ich will U96 finden. Herzlich willkommen bei Die Suche nach U96, das letzte Geheimnis. Unsere Geschichte beginnt in den 40er Jahren. In Deutschland herrscht Krieg. Es wird zu Millionen von Toten führen. Adolf Hitler träumt von einem großdeutschen Reich. Überall wird gekämpft. Und dabei spielt der Seekrieg eine wichtige Rolle. Hier steigen wir in die Geschichte von U96 ein. 1940 wird es in Dienst gestellt. Es ist ein Typ 7C U-Boot. Ein U-Bootstyp, der zu Hunderten von der deutschen Kriegsmarine gebaut wurde. U96 ist da nur eine Zahl, nicht mehr. Es versenkt aber viele gegnerische Schiffe. Bis Dienstende 1943 werden es 29 Schiffe sein. Anschließend wird U96 als Ausbildungs- und Schulboot genutzt. Der letzte bekannte Aufenthaltsort von U96 ist Wilhelmshaven. Hier wurde es 1945 außer Dienst gestellt. Und hier hätte die Geschichte eigentlich zu Ende sein können. Ist sie aber nicht. Kurze Zeit später kommt es zu einem letzten großen Fliegerangriff auf Wilhelmshaven. Danach kommt es dann auch schnell zur Kapitulation Deutschlands. Und bei diesem Angriff, so heißt es, wurde U96 zerstört. Bis in die 70er Jahre, fast 30 Jahre, war U96 dann gar keine Legende. Es gab keinen Mythos. Erst durch das Buch Das Boot von Lothar Günther Buchheim wird U96 zu einem Begriff. Er war als Kriegsberichterstatter bei einer Feindfahrt an Bord dabei und hat seine Erlebnisse in dem Roman festgehalten. Das Buch war ein Riesenerfolg. Endgültig zur Legende wird U96 durch die gleichnamige Verfilmung des Romans. Der Film Das Boot aus dem Jahr 1981 wird für 6 Oscars nominiert. Regie führte der Emder Wolfgang Petersen. Durch ihn schafften Persönlichkeiten wie Herbert Grönemeyer, Jürgen Prochnow, Martin Semmelrogge, Uwe Ochsenknecht oder Jan Fedder den großen Durchbruch.
Wir waren ja völlig unbekannt und wir wussten bloß irgendwie durch den Wolfgang, der hatte halt diese Gabe, uns toll zu führen, ohne aber einer langen Leine. Und wir wussten intuitiv irgendwie, dass das ein großer Film wird.
Ihr habt hier jetzt gerade Martin Semmelrogge gehört. Der Schauspieler hat mit dem gesamten Cast von Das Boot einen wahren U96-Hype in Deutschland ausgelöst. Der Film hatte einen großen Einfluss auf die Darstellung des Krieges und wird zu einem wichtigen Werk des deutschen Kinos. Er hat dazu beigetragen, das Bewusstsein für die menschlichen Kosten des Krieges zu schärfen. In der Popkultur wird Das Boot als ein bedeutendes Werk des Filmes betrachtet. Kurz gesagt, es hat einen festen Platz in der Filmgeschichte. Seitdem ranken sich dann auch Mythen um das über Jahrzehnte vergessene Boot. In Buch und Film wird erzählt, dass U96 in Frankreich zerstört wurde. Doch das stimmt nicht. Wir hatten es gesagt, es wurde in Wilhelmshaven zerstört, so heißt es. Aber wo ist dann das Wrack? Ich bin Wilhelmshavener, ich bin dort geboren und lebe inzwischen auch wieder an der kleinen Stadt am Jadebusen. Zu Hochzeiten in den 1940er Jahren lebten über 130.000 Menschen in der Stadt. Heute sind es laut offiziellen Angaben rund 76.000. Und ich will euch auch nichts vormachen, es ist meine Heimat. Menschen, Erinnerungen, Momente, all das macht die Stadt für mich zu einer besonderen. Doch die Wahrheit ist, dass die Stadt Probleme hat. Die Arbeitslosenquote ist die höchste in ganz Niedersachsen. Wilhelmshaven ist hoch verschuldet. Schwache Kaufkraft und Jobangebote, die gibt es kaum. Der Neubau des städtischen Krankenhauses entwickelt sich zu einem Fiasko mit einer stillstehenden Baustelle. Bei der Sanierung der denkmalgeschützten Deichbrücke kam es nach einer Insolvenz der Firma zu einer jahrelangen Verzögerung und der Jade-Weser-Port, der Tiefseewasserhafen, in den so viel Zukunftshoffnung gesteckt wurde, ist noch immer ein Sorgenkind. Nein, es steht nicht gut um Wilhelmshaven. Doch eins ist all die Jahre in der Stadt geblieben. Die Verbundenheit zur Marine. Noch immer ist Wilhelmshaven der größte Marinestützpunkt Deutschlands. Also machen wir es kurz. Ich habe ein persönliches Interesse daran, mehr zum Thema U96 zu erfahren. Doch wie ist das Ganze jetzt überhaupt ins Rollen gekommen? Um das zu beantworten, darf ich nun einen Mann vorstellen.
Mein Name ist Gerrit Reichert, ich bin Autor von U96 Realität und Mythos. Das Buch ist 2019 erschienen und war im Grunde eine Folgeveröffentlichung des Kataloges Buchheim 100, dessen Hauptautor ich gewesen bin. Dieser Katalog zur Ausstellung Buchheim 100 ist ein Jahr zuvor, 2018, erschienen.
Gerrit Reichert hat bisher wie kein Zweiter in Deutschland zu U96 recherchiert. Er wird uns bei unserer Podcast-Reise und der Suche nach U96 immer wieder begegnen. Dazu muss ich an dieser Stelle aber auch ein bisschen Kontext geben. Denn Gerrit Reichert und die Nordwestzeitung, bei der auch ich angestellt bin, kennen sich schon länger. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass er und die NWZ zusammen ein Projekt zum Thema U96 umsetzen. Im Jahr 2016 hat die NWZ mit Reichert zusammen Tagebücher des letzten Überlebenden von U96 veröffentlicht. Darauf kommen wir in diesem Podcast auch nochmal zu sprechen. Aber so viel schon mal an dieser Stelle. Das Interesse und das Echo in der Öffentlichkeit waren enorm. Die Tagebucheinträge waren eine Sensation. Schließlich wurde die wirkliche Realität ungeschönt aufgeschrieben. Darüber hinaus hat Reichert das angesprochene Buch U96 Realität und Mythos veröffentlicht. Doch was macht die Faszination denn nun genau aus?
Was den Film legendär gemacht hat, ist ja gerade diese Dramatik, ne? Diese Mannschaft, diese netten Kerle, man hat sie alle kennengelernt und sie sind alle sympathisch, man teilt ihre Schicksale und so, und jetzt auf einmal drohen eben all diese Schicksale, drohen jetzt eben halt abzusaufen in einer Tiefe. Das Boot ist nicht mehr in der Gewalt der Mannschaft, es sackt auf eine unfassbare Tiefe eben halt durch, droht zerdrückt zu werden etc. pp. Das alles hat den Film legendär gemacht, dieses Mitfiebern am Schicksal der Mannschaft, am Schicksal des Bootes, an dem, was man zunächst nicht beeinflussen konnte.
Die filmische Inszenierung hat U96 popkulturell ohne Frage in die breite Öffentlichkeit gebracht. Doch es gibt auch noch eine kriegshistorische Faszination, wie Reichert ergänzt.
Der Mythos kommt daher, dass U96 der einzige verbliebene Mythos des Nachkrieges gewesen ist. Es gab ja andere Mythen. Es gab beispielsweise und vor allen Dingen halt den Mythos von U-47 und Prien. U-47 war das Boot, was im Oktober 1939 unter Kapitänleutnant Prien in Scapa Flow eingedrungen ist, in diesen als unüberwindbar geltenden größten Kriegshafen der Engländer, und dort also einen Angriff gefahren hat und mehrere Schiffe stark beschädigt bzw. versenkt hat und auch wieder rausgekommen ist aus diesem Hafen. Und das hat U-47 zu dem U-Boot-Mythos des Zweiten Weltkrieges gemacht, mit der gleichen Wirkung wie später U-96, 40 Jahre später. Nur dieser Mythos von U-47, der ist vergessen worden. Der ist vergessen worden mit Kriegsende, weil bei Kriegsende wollte man ja gar nichts mehr von Mythos hören. Und hat der U-Boot-Waffe und den Helden von gestern den Rücken gezeigt. Und die U-Boote finden gar nicht statt, sie finden nur in Veteranenkreisen statt, sie finden in der Veteranen-Erinnerungskultur statt und so. Da werden Bücher geschrieben, die werden aber nur von Veteranen gelesen. Und jetzt auf einmal kommt Buchheim. Und jetzt auf einmal kommt das Boot. Und dieses Boot begründet den einzigen, aber zugleich auch größten und massivsten U-Boot-Mythos eines U-Boot-Krieges nach dem Krieg.
Es gibt wohl keinen anderen Menschen in Deutschland, der sich intensiver mit U-96 beschäftigt hat. Über die Jahre hat Reichert dazu recherchiert, verstaubte Dokumente in Archive analysiert, mit Zeitzeugen gesprochen und Informationen gesammelt. Nur eine Sache hat auch er nicht kommen sehen. Sein Buch war da bereits veröffentlicht. Es war ein großer Erfolg. Es gab mehrere Neuauflagen. Die Geschichte schien auserzählt. Doch dann bekommt Reichert eine E-Mail, die alles verändert hat.
Als alles das abgeschlossen war und als eigentlich alles klar war, da erreichte mich dann eines Tages, lange nach Veröffentlichung der zweiten oder dritten Auflage, eine Mail aus Wilhelmshaven, und sinngemäß stand in dieser Mail drin: Warum eigentlich haben Sie nicht geschrieben in Ihrem Buch, wo U-96 heute noch begraben liegt, nämlich hier?
Mit dieser Mail ist für Reichert eine Tür aufgegangen, die er nicht hat kommen sehen, die er innerlich auch eigentlich schon geschlossen hatte, denn für ihn war das Thema U-96 bereits beendet. Doch er geht dieser Spur nach.
Diese Mail fand ich zunächst kurios. Insofern guckte ich jetzt mal genauer hin, wie war das noch mit 96 und Wilhelmshaven, das war abgelegt und gebombt dort und bei Kriegsende, okay, Schulungsboot gewesen noch zuvor. Dann habe ich diese Mail ernst genommen und habe den Herrn kontaktiert, der mir das geschrieben hatte, und dann mehrere und längere Gespräche geführt, in denen ich vor allen Dingen raushören wollte, ob das jetzt so eine Annahme von vielen ist, wie viele Menschen, die zuweilen haben, oder ob das begründet ist und ob da was dran sein könnte. Und nach den Gesprächen hatte ich das Gefühl, es würde sich lohnen, dieser Frage nachzugehen und zu gucken, ob nicht doch Reste von U-96 in Wilhelmshaven liegen könnten.
Plötzlich war er wieder mittendrin in diesem Rabbit Hole U-96. Doch klar, nur diese eine Aussage eines bis dahin noch unbekannten Mannes ist noch längst kein Beweis, dass es die Wahrheit ist. Wieder recherchiert Reichert über Monate.
Es war am Anfang nur ein Hinweis, und dieser Hinweis bekam für mich aber Glaubwürdigkeit dadurch, dass neben dieser Detailinformation, da und da könnten noch Reste von U-96 sein, gab es weitere Informationen, die zur Erinnerung dieses Herrn gehörten. Und diese Informationen waren so detailliert und so banal, dass ich dachte, wenn man so etwas behält, so etwas Banales behält, dann steckt mehr dahinter. Und wäre es nur die Sensation U-96 gewesen, wäre ich skeptisch geblieben. Aber so waren noch so einige banale Dinge, wie beispielsweise das Boot wurde mit einem Schlepperboot durch den Hafen gezogen. Ich dachte, warum behält man das? Es wurden damals hunderte von Boote mit Schleppern durch den Hafen gezogen. Also warum behält man das? Wenn man das behält, dann könnte da was dran sein. Das ist eine Zusatzinformation, die ist im ganzen Bootkontext nirgendwo abgelegt. Wie ging es dann weiter? Dann haben wir halt in Wilhelmshaven, also wir, der Kollege Gansäuer und ich, wir haben dann unterschiedlich Kontakt aufgenommen zu Ansprechpartnern in der Stadt. Wer könnte was wissen? Und darüber hinaus haben wir uns dann die Quellenlage angeguckt. Also was in der Stadt ist archivarisch abgelegt? Was sind die Fakten, die für die Zeit 45 bis 48, 49 verfügbar sind? Und wie es dann so ist in einer Recherche, dann guckt man sich an, was es gibt, dann guckt man an, was es noch geben könnte. Man spricht diesen, man spricht jenen, man bekommt hier eine Information, da ein Faktum, da eine Untersuchung, und das Puzzle setzt sich mehr und mehr zusammen.
Kurz bevor sein Buch in der Neuauflage mit dem neuen Kapitel erscheint, kommt Reichert wieder auf die Nordwestzeitung zu. In dem neuen Kapitel geht es um den Verbleib von U-96. Hier lerne ich Reichert das erste Mal kennen. Zusammen mit der Chefredaktion sprechen wir über die Theorie. Wir sind skeptisch, aber natürlich auch interessiert. Das Thema lässt uns nicht los. Kann das wirklich sein? Können die Überreste des legendärsten U-Boot der deutschen Geschichte wirklich bei uns in der Region zu finden sein? Entgegen der bisherigen Geschichtserzählung? Eine gewisse Art von Goldgräberstimmung kommt da zwangsläufig auf. Aber einfach so den Inhalt seines Buches nacherzählen, das wollen wir nicht. Das ist auch nicht unser Anspruch. Also gehen wir rein in eine eigene Recherche. Eine Mischung aus Fact-Checking und neuen, zum Teil dann sehr überraschenden Erkenntnissen. Es ist eine Reise, von der wir wussten, dass sie intensiv wird. Aber uns war wirklich nicht klar, was uns alles erwarten wird. Also mache ich mich an die Arbeit. Als erstes lese ich natürlich das neue Kapitel seines Buches. Es trägt den Titel Fundsache das Boot und ist insgesamt 11 Seiten lang. Als erstes Beweisstück für seine Theorie wird eine Luftaufnahme der britischen Royal Air Force gezeigt. Sie datiert vom 14. April 1945 und zeigt eine Schwarz-Weiß-Aufnahme der Wiesbaden-Brücke. Die Wiesbaden-Brücke liegt im Hipper Hafen, also einem Teilabschnitt des Hafens in Wilhelmshaven. Und auch wenn jetzt hier das Wort Brücke in dem Namen vorkommt, handelt es sich bei der Wiesbaden-Brücke um eine Landzunge, die in den Hafenbereich hineinragt. Während der 40er Jahre lagen hier die U-Boote im Hafen. In diesem Schwarz-Weiß-Bild ist ein Objekt eingekreist. Reichert schreibt dazu, dass es sich hierbei um ein U-Boot handelt. Es sei durch einen mittigen Bombentreffer in zwei etwa gleich große Teile zerbrochen. Er schließt daraus, dass das U-96 ist, was am 30. März 1945 gebombt wurde. Und das erklärt er folgendermaßen.
Das wichtigste Dokument war für mich eindeutig die Luftaufnahme von Ende März 1945, Luftaufnahme der Royal Air Force, des gerade erst angegriffenen Hafens, Hafenareals. Und eindeutig auf dieser Luftaufnahme zu sehen ist, dass ein U-Boot an der Wiesbadenbrücke gebombt in der Mitte in zwei Teilen liegt. Das war für mich eindeutig. Das war das wichtigste Indiz überhaupt. Da liegt ein geborstenes U-Boot. So, jetzt weiß man bis dahin natürlich überhaupt nicht, ist das U-96 oder nicht. Und wer kann das überhaupt feststellen? Und dann gibt es eben halt eine Bildfolge von Koop, einem renommierten Marinehistoriker aus Wilhelmshaven, der in mehreren Publikationen in den 80er und 90er Jahren die Hebung dieser geborstenen U-Boot-Teile, eindeutig die Hebung dieser geborstenen U-Boot-Teile als Hebung von U-96 identifizierte. Und der Kollege und ich haben uns exakt dorthin gestellt. Wir haben genau die Standpunkte uns angeguckt. Von wo aus sind die Aufnahmen damals gemacht worden? Die Aufnahmen sind eindeutig an der Wiesbadenbrücke vor dem heutigen Hotel Atlantic gemacht worden. Blickrichtung eben in die eine und die andere Seite. Heute ein bisschen Verbauung, aber beispielsweise jetzt eben der Kirchturm im Hintergrund ist der gleiche bis heute. Insofern ist völlig klar, das geborstene Boot ist gleich das Boot, was in den 80er und 90er Jahren von einem renommierten Historiker als U-96 identifiziert wurde. Und das sind die beiden Hauptdokumente eigentlich, die beiden Hauptfakten. Und zwischendrin eben konnten wir dann noch recherchieren die Geschichte quasi halt des Großen Damms, die Baugeschichte. Also wann hat man damit angefangen, die genauen Bauabschnitte, die genaue Baustrategie, die Verbauungsstrategie, die auf einen englischen Bailiff-Plan, so wurde er genannt, zurückgeht. Also die Verbauung des Hafens, wie man es eigentlich machen sollte. Und ein Mosaik fügte sich zum anderen.
Ohne Zweifel lassen sich auf der Luftaufnahme U-Boote sehen. Das eingekreiste Objekt, das Reichert zweifelsfrei als U-Boot deklariert, ist für mich auf den ersten Blick Pixelbrei. Mit etwas Fantasie, okay, vielleicht ein U-Boot. Doch direkt über diesem Objekt sieht man noch vollständige U-Boote und auch Schiffe. Warum Reichert das eine Objekt als U-96 ansieht, hat er hier schon erwähnt. Die vielleicht zwei wichtigsten Bilder in seinem neuen Kapitel sind unterschrieben mit dem Satz: Hebung des Bugs und des Hecks von U-96, Anfang Mai 1948. Zu sehen sind jeweils zwei Hälften eines U-Bootes. Auf diesen Bildern ist das viel deutlicher zu erkennen. Durch den Hintergrund kann man den Liegeplatz ausmachen. Es ist, wie auch Reichert beschrieben hat, genau dort, wo heute das Atlantic Hotel in Wilhelmshaven steht. Das Vier-Sterne-Hotel liegt an der Wiesbadenbrücke, wo früher die U-Boote lagen. Es ist also genau die Stelle, die Reichert in der Luftaufnahme eingekreist hat. Wenig später sieht man in seinem Buch dann noch ein Bild, wo ein Teil eines Bootes aus dem Wasser ragt. Es ist unterschrieben mit dem Satz Einlassung eines U-Boot-Hecks in den Großen Damm. Diese Fotos, kombiniert mit seiner Recherche zur Demilitarisierung und dem Bau des Großen Damms, sind für ihn die Beweise, dass U-96 in Wilhelmshaven verbaut wurde. Ich habe Gerrit Reichert als sehr akribischen und genauen Journalisten und Autoren kennengelernt. Doch erst einmal ist das eine These. So behandle ich sein Buchkapitel. Eine These, die die Geschichtsschreibung auf den Kopf stellen würde. Natürlich bin ich skeptisch. Wilhelmshaven ist ein Marinestandort. Wenn in diesem Damm wirklich U96 liegt, warum soll das bis zur Veröffentlichung seines Buches niemand gewusst oder mal irgendwie kommuniziert haben? Ich stehe hier am Anfang einer Reise, die mich zu außergewöhnlichen Gesprächspartnern und Orten bringt. Eine Reise, die unvorhersehbare Probleme bereithält und überraschende Erkenntnisse mit sich bringt. All das werde ich mit euch in diesem Podcast teilen. Das Gute ist, ich habe durch das Buch natürlich jetzt einige Ansätze. Zum einen Reichert selbst, der wirklich sehr transparent mit mir zusammengearbeitet hat. Dann die Bilder in dem neuen Kapitel, Stichworte wie die britische Royal Air Force, Archive der zeitgenössischen Zeitungen, der Hinweisgeber der E-Mail und natürlich offensichtliche Anlaufstellen. Bundeswehr, Marine, U-Boot-Museen oder Historiker. Aber es gibt da auch wirklich noch große Herausforderungen, die uns noch lange begleiten werden. All das ist für mich allein zu groß, zu viel. Daher habe ich mir bei dieser Recherche meinen Kollegen Nikolas Reimer von der Nordwestzeitung dazugeholt.
Ich habe mich natürlich erstmal gefragt, ob es das Boot ist, was wir alle als das Boot kennen, wegen des Filmes, wegen des Buches, und habe dann ja das entsprechende Kapitel in der Neuauflage des Buches von Gerrit Reichert gelesen und habe es nicht nur einmal gelesen, weil da steht ganz viel drin, ganz viel Theorie, was natürlich dann auch nicht ganz einfach zu lesen ist. Und ja, als Journalist ist man, wenn man um die Bedeutung von U96, vielleicht gar nicht für die Kriegszeit, aber so im Nachgang, wenn man sich das anschaut, dann war ich natürlich sofort gefasst und wollte mitrecherchieren.
Nico war es auch, der den ersten Artikel in der NWZ zur Theorie, dass U96 in Wilhelmshaven sein soll, veröffentlicht hat. Und schon da war das Echo darauf enorm.
Ganz viele, ganz unterschiedliche Reaktionen. Also zum einen kann man sagen, wenn man mal die blanken Zahlen anschaut, wir sehen ja, wie häufig Artikel geklickt werden. Und ja, so gute Artikel bei uns sind ja so zwischen 5.000 und 20.000. So, und ab 20.000 ist ein richtig super Artikel. Und dieser Artikel zum mutmaßlichen Verbleib von U96, der hat halt irgendwie 90.000 oder 100.000 Aufrufe. Nicht nur aus der Region, sondern bundesweit. Und das war für mich dann das Zeichen, okay, das Thema interessiert wirklich sehr viele Menschen. Reaktionen hier aus der Region waren insofern unterschiedlich. Teilweise gab es Zuschriften, ja, ist ja super spannend, dass ihr das jetzt angeht. Und ich freue mich schon auf den Podcast. Andere haben aber dann auch geschrieben, ja, ist ja schön und gut, aber was wollen wir damit bezwecken? Es ist ja irgendwie kein Geheimnis und steht ja schon seit längerer Zeit oder seit vielen Jahren fest, dass U96 dort liegt.
Das große Problem bei der Recherche ist natürlich die zeitliche Komponente. Wir suchen nach Zeitzeugen oder Dokumenten von Mitte und Ende der 40er Jahre. Da sind viele Zeugen schlicht schon verstorben oder die Unterlagen verschwunden, verlegt, verräumt oder was auch immer. Und was man bedenken muss, es geht um die Nachkriegszeit. Die Menschen lebten in Wilhelmshaven in Armut, sie hungerten. Nahezu die gesamte Stadt war zerstört, lag in Trümmern. Sicher hatte man zu dieser Zeit auch andere Sorgen, als sich mit einem U-Boot zu beschäftigen, das damals ja noch gar nicht legendär war. U96. Es war nur eine Nummer. Warum sollte sich also jemand ausgerechnet an dieses eine U-Boot erinnern? Es wird Zeit, dem Mythos U96 auf den Grund zu gehen und die Wahrheit herauszufinden. In der zweiten Folge werden wir uns damit beschäftigen, was wirklich auf U96 passiert ist. Und eins kann ich jetzt schon verraten. Es ist nicht so, wie man vermutet. Außerdem gebe ich in diesem Podcast den Personen die Aufmerksamkeit, die U96 geprägt haben. Die echte Besatzung von U96. Bis jetzt waren sie meist nur Namen auf einer Liste. Ohne Gesichter, ohne Stimmen. Doch für diesen Podcast haben wir bisher unveröffentlichte Aufnahmen von diesen Männern bekommen. Sie haben bei Veteranentreffen ihr Leben selbst auf Tonband eingesprochen. Es war dafür gedacht, den Kameraden ein schönes Andenken zu sein.
Diese Kassette enthält selbstgesprochene Erlebnisberichte der Männer von U96, die seinerzeit zur Besatzung dieses Bootes gehörten. Sie schildern in stark geraffter Form, was sie nach ihrer Abkommandierung von U96 bis Kriegsende und nach dem Kriege bis heute, Anfang 1985, erlebten.
Der Mythos U96 ist der Antrieb dieser Recherche. Hunderte Männer waren auf diesem Boot, mal länger, mal kürzer. Ich finde die Tonaufnahmen wertvoll. Daher habe ich mich dazu entschlossen, am Ende jeder Folge einen Mann zu Wort kommen zu lassen. Jeder von ihnen erzählt, was nach U96 mit ihnen passiert ist. Wenn man da genau hinhört, sind es Geschichten von unglaublicher Trauer. Den Tod dreier Brüder beispielsweise, unmenschlichen Verhören in Kriegsgefangenschaft oder auch ganz alltäglichen Problemen. Das hier ist die erste Erzählung.
Hans Bitschnick, Kommando U96, von Indienststellung bis 22.08.1942, Funkobergefreiter. Nach dem Abgang von U96 zur Unteroffiziersschule bin ich nach deren Absolvierung auf U-740 abkommandiert worden. Gleichzeitig lief ein Führergesuch meiner Mutter wegen Rückstellung vom Fronteinsatz, nachdem meine drei Brüder an der Front gefallen waren. So wurde ich zur Marineinfanterie nach Ostpreußen versetzt, wo ich nach kurzem Fronteinsatz im Osten durch Flucht der russischen Gefangenschaft entging. Mit einem Frachter gelangte ich nach abenteuerlicher Fahrt nach Dänemark. Von dort sollte ich nach Berlin, wurde aber von alliierten Truppen gefangen. Von dort ging es nach Ostfriesland, von wo ich nach einem halben Jahr mit einem Österreicher Transport in die Heimat gefahren wurde. Zu Hause in Klagenfurt angekommen, wurde sofort der Aufbau unseres bombengeschädigten Hauses und des Bäckereibetriebes begonnen. Als einziger männlicher Überlebender meiner Familie machte ich die Prüfungen im Bäckerhandwerk und führte diesen Betrieb bis zu meiner Pensionierung im Jahre 1983, nachdem eine Weiterführung meines Betriebes durch eine Berufskrankheit meines Sohnes nicht mehr gegeben war, musste ich meinen Betrieb verkaufen und erstand am Rande von Klagenfurt in Gottesbichl ein Eigenheim, wo ich seit April 1983 meinen Ruhestand verbringe.
Die Suche nach U96, das letzte Geheimnis, ist eine Podcast-Produktion von NWZ Online. Buch und Produktion, ich, Julian Reusch. Redaktionelle Mitarbeit, Nicolas Reimer, Bianca von Husen und Max Holscher. Sämtliche Ton- und Sprachaufnahmen in diesem Podcast sind urheberrechtlich geschützt.